Glaubensreis vom Abraham. Wir sind bereits auf der 5. Station, wo der Abraham sein Glaubensstühle wieder am neuen Ort aufgestellt hat. Er hat in dieser Etappe, wo er gestanden ist, etwas Neues entdeckt, was heisst, Gottes Vertraute zu sein. Heute ist das Thema das Gebet über unser Zwiegespräch mit Gott. Unser Zwiegespräch mit Gott, auch über andere. Und mein Wunsch ist, und mein Herz ist wirklich, dass du auf deinem Weg mit Jesus, auf deinem Weg im Glauben, neue Perspektiven gewünscht durchs Leben vom Abraham und darüber hinweg. Also der rote Stuhl, die es nicht kennen, wir haben so einen Clip, der wird zwischendrin einmal eingespielt von einem alten Mann, der eben gemerkt hat, dass er nicht nur immer auf der gleichen Parkbank muss sitzen jeden Tag, um die Tauben zu füttern, sondern dass er auch seinen Stuhl kann nehmen und noch jemand anders hinsitzen, sogar mit so einem Stuhl auf die Weltreise gehen. Darum das als Symbol vom roten Stuhl. Das soll animieren in diesem Jahr, Neuland zu betreten, Neuland zu entdecken. Auf der Glaubensreise vom Abraham, die Glaubensreise ist ja so gewesen, eben mit Auf und Abs. Da wäre es ja mal spannend zu überlegen oder anzuschauen, wie unsere Reise aussieht. Unser Leben, unsere Glaubensreise bis auf den heutigen Tag. Wir haben ja im letzten Herbst einen MyLife-Workshop gehabt, wo wir das Stück weit ja mal versucht haben, ein bisschen zu zeichnen, zu schauen, ja, wie sind die Lebenskurven bis anhin gewesen. Wir haben ja den Wunsch, dass unseren Weg, unsere Entwicklung so ein bisschen verläuft, so ein bisschen linear, das ist unser Plan. Stetig ein bisschen aufwärts, Weiterentwicklung, oder? In unserem Charakter, in unserem Vertrauen in Gott. So ganz leicht, schön, fein aufwärts, dass man es fast nicht merkt. Aber es geht ob sie, oder? So, das ist so. Aber die Realität sieht mehr so aus. Das Bild habe ich gefunden von einem Sportmetalltrainer, der das auf seiner Website hat. Es ist nicht so linear aufwärts, sondern es geht mal steil und nachher wieder runter. Dann gibt es wieder so einen Durchhänger und dann... Ja, die Zeit auch von der Gnade, wo man sich mehr merkt, wo man wie ein Seilbändchen übergeführt wird über ein Tal oder wo das Wasser bis zum Hals ragt, wo man durchgetragen wird durch Tiefen, Höhen, durch Felswände, durch Tunnel, so ein bisschen. Das ist so ein Versuch, das könnte man auch über den Glauben übertragen. Und wir können ja anschauen, was ist spannender? Das Unter hat auch seinen Reiz, wenn man in die Rückschau schaut und merkt, Gott ist treu gewesen. Da habe ich ja Gott erlebt. Da habe ich nicht alles in eigener Leistung, so schön, stetig, so etwas geschafft, sondern da hat Gott mich auch durchgetragen. Da habe ich Gott neu entdeckt. Die Tiefen, dies und jenes gehört zu meinem Leben. Und Gott hat sein Ja dazu. Der Glaube ist stark geworden im Glauben durch Gottes Treue, durch seine Verheißung, durch seine Zusagen und nicht durch das, was der Abraham für sich selber gehalten hat oder sich selber versprochen hat. Heute schauen wir weniger so ein Tieftal an, sondern einen Höhenzug. Kann man mal sagen, 1. Mose Kapitel 18. Da möchten wir hineinschauen und Vater im Himmel, du, wo redest du den Heiligen Geist? Ich bitte dich, dass du unsere Herzen erreichst und das uns zugänglich machst und erklärst, was wir brauchen, was ich brauche. Hilf du im Reden und im Hören. Amen. 1. Mose 18, ab Vers 1. Der Herr erschien ihm noch einmal bei dem Eichenhain von Mamre. Dort hätte Abraham gewohnt. Und es war ein besonderer Moment gewesen, um die Mittagszeit. Da kommen drei Männer, der Herr. Es ist eine etwas geheimnisvolle Situation. Drei Männer kommen zu Besuch. Im gleichen Text, in dem Abschnitt, ist von diesen drei Männern die Rede. Und dann wiederum, dass der Herr ihn besucht, dass der Herr zu ihm redet. Es schien, dass Gott selber Abraham besucht. Vielleicht sind die drei Männer ein Bild für die Dreieinigkeit Gottes, wie auch immer. Der Abraham spürt intuitiv, ich habe es da mit einem ganz besonderen Besuch zu tun. Es ist ihm, wie er selber mit Gott redet. Er verneigt sich zutiefst vor dem Besuch. Und sagt, bitte bleib da. Gib mir Gelegenheit, dich zu bewirten. Und er setzt alle Hebel in Bewegung, oder? Die ganze Küchenmaschinerie da mit der Sarah im Hintergrund, oder? Mit dem besten Fleisch, die besten Zutaten. Und serviert das Menü dann draussen. Der Abraham steht da, er bedient sie und steht nebenan. Und dann hört er, wie dann der Herr sagt, nächstes Jahr, um diese Zeit werde ich zurückkehren. Dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Wow, jetzt kommt das Versprechen nochmal. Schon wieder spricht das Gott an, wo eigentlich der Wundpunkt ist in seinem Leben. Ja, Gott hat gesagt, aber es tut sich nicht. Und wir sind ja schon so alt, schon so viele Jahre gewartet. Und Gott spricht das wieder an. Das mal sogar mit Zeitangabe. Also jetzt ist nicht mehr unbestimmt, ja, irgendwann schon, sondern jetzt fängt die Zeit an laufen. Jetzt kann er anfangen rechnen, oder? Jetzt kann er jeder den Kalender immer seine Striche machen. Schaut, Gottes Versprechungen, ich meine, die wiederholen sich. Gott sei nicht nur einmal etwas und dann das war's dann für ewig oder für immer. Ich kenne Christen, wir kennen es vielleicht auch. Im eigenen Leben gibt es auch so Situationen, vielleicht du, ganz konkrete. Menschen, die mir sagen, Gott hat mir zu mir gesagt. Es wird eintreffen. Durch ein Bibelwort, vielleicht auch durch einen Eindruck, irgendein Bild, Begebenheiten, Begegnung oder durch einen Traum. Gott hat mir gesagt, es wird kommen. Ich glaube, dass Gott so redet und dass Gott wirklich zu seinem Wort steht und das auch eintreffen wird. Nur kann es ja eben auch sein, dass ich in meiner menschlichen beschränkten Wahrnehmung mich getäuscht habe und das als Gott Stimme verstanden habe. Oder ein Bibelvers, wo halt es redet ja so vieles, oder? Und ich dann das für auf mich interpretiere. Aber dass das ja eigentlich so nicht gemeint ist. Wir sind Menschen und wir müssen demütig sein und auch uns bewusst sein, wir können uns irren. Etwas bereicht mein Herz und das weckt etwas wach und verbindet sich mit einem Wunsch, mit einer Sehnsucht, ja, in mir. Und ich schaue es als eine Bestätigung an, Gott hat geredet. Ich glaube, dass Gott schon so wirkt. Aber nicht nur, glaube ich möchte es so seelsorglich überlegen und sagen, nicht nur einfach einmal und das war's. Und du versuchst dann fest an das zu fixieren. Gott hat mir doch gesagt. An die eine Botschaft dort mal. Durch die eine Prophetie. Ich glaube, wenn es Gottes Reden ist, dass er es wiederholt, dass er es bestätigt, durch einen anderen Kanal, durch etwas anderes, wie mit Abraham. Du kannst dranbleiben. Es ist auch so, wenn ich mir einen Eindruck habe, wo man meint, oder findet, oder glaubt, dass Gott zu uns redet, etwas, dass man das vor Gott bewegt. Umgang mit Prophetie ist so wichtig, dass man mit dem ins Gebet gehen und sagen, was möchtest du damit? Und dass wir nicht uns an dem festhalten, weil Gottes Absicht ist nicht, dass wir uns an einer Botschaft festhalten, sondern dass wir uns an ihm festhalten. Er, wo auch einen Weg zeigt, wenn es nicht eintrifft. Dass wir nicht mehr bitter werden, enttäuscht ab ihm. Am nächsten Sonntag spreche ich das dann noch mal kurz an. Ja, ein kurzer Exkurs. Die drei Männer kommen und sagen also, nächstes Jahr, also wiederholt, Sarah, jetzt schlägt es dir ein. Jetzt. Und dann Sarah, gehört das natürlich mit im Zelt rein. Zum Glück ist das Zelt nicht irgendwie eine dicke Mauer, oder? hat seine Vorteile auch. Sie lachte leise. Jetzt, nachdem ich verwelkt bin, sollte ich noch an Liebeslust denken, dachte sie, und mein Mann ist ja auch schon so, ja, viel zu alt. Ich denke nicht, dass jetzt grundsätzlich Bärli im hohen Alter nicht mehr Sex hätten. Vielleicht nicht mehr, aber Romantik und Intimität dürfen da sein. Aber bei ihr ist es so, dass sie sagt, auf, nein, bei uns ist es abgeschlossen. Wir haben keine Kraft mehr. Und sie lacht. Es heisst da, sie lachte in sich hinein. Also, das ist kein hörbares Lachen gewesen. Sie lacht in sich hinein. Und sie lachte heimlich, still. Nicht hörbar. Und jetzt lesen wir doch da im Vers 13. Da sagte der Herr zu Abraham, Sarah lässt weiter, warum hat Sarah gelacht? Warum hat sie gelacht und denkt, ja, sollte ich wirklich ein Kind bekommen in meinem Alter? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Und wiederholt, genau in einem Jahr wird sie ein Kind haben. Und Sarah hat es abgestritten. Der kann mich gerne gehört haben. Draussen, dass ich gelacht habe. Sarah hatte Angst und behauptete, ich habe nicht gelacht. Doch der Herr sagte, doch, du hast gelacht. Gott, kannst du nichts vormachen. Kannst du nichts vormachen. Wir können voreinander viel vormachen, aber Gott nicht. Du kannst nichts vormachen. Ob du innerlich lachst, zweifelnd, ob du innerlich weinst, ob du zweifelst, ob du murrst, haderst, ob du innerlich leidest, kannst Gott nichts vormachen. Gott schaut das Herz an. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott sieht das Herz an. In dieser Gegenwart Gottes sind wir auch heute Morgen da. Der Gegenwart Gottes, er, wo die Herzen kennt. Eine unglaubliche Wahrheit. Einerseits sehr ehrfurchtseinflößend. Auf der anderen Seite ungemein tröstend. Dass du es zu tun hast mit dem allmächtigen, allwissenden Gott, der ganz genau weiss. Der keine Erklärung von dir braucht. Der um alles weiss. Die Geschichte mit den drei speziellen Gestalten ist noch nicht zu Ende. Daraufhin brachen die Männer auf. Abraham begleitete sie ein Stück. Und so gehen sie nebeneinander her. In Gedanken vielleicht versunken, jeder mit seinen Gedanken. Und dann kommen sie auf eine Anhöhe, wo sie irgendwie auf jeden Fall eine Aussicht haben, auf das Jordantal runter. Und dann lesen wir, als sie auf Sodom hinabblickten, überlegte der Herr, soll ich wirklich Abraham verheimlichen, was ich vorhabe? Jetzt sehen wir nicht mehr in Sarahs Herz hinein, weil ihr ihn abgeht, sondern jetzt sehen wir in Gottes Herz hinein, was in Gottes Herz Gedanken abgeht. Soll ich meinem Abraham etwas vorenthalten? Soll ich Abraham etwas verheimlichen, etwas verschwiegen? Soll ich das wirklich? Gott im Alten Testament bewegt die Frage. Soll ich vom Abraham etwas verschwiegen? So denkt doch nur jemand, der ein ganz enger Freund ist. Oder? Enge Freunde, enge Freundin, die verschwiegen nichts voneinander. Eine gute Beziehung, legt offen. Lass in sein Herz hineinschauen. Und Abraham, Gott denkt so über Abraham. Als Freund. Als Vertrauter. Und er sagt, ich selbst habe ihn auserwählt. Ich selber ja. Der Abraham genommen. Auserwählt. Wozu auserwählt? Ja, ihn auserwählt, damit er das, was er von mir erlebt hat, mit anderen teilt. dass er vorlebt, dass er mir erzählt, seine Nachkommen, dass seine Nachkommen ein Leben auch mit mir leben. Dass andere Völker schlussendlich staunen müssen, was das für ein Segen, was das für ein Glück ist, mit mir zusammen zu leben, mich ernst zu nehmen, nach meinen Bestimmungen zu leben. Das ist die Berufung von Israel. Und wenn er Abraham vor sich gesehen hat und wie Gott sich am Abraham anvertraut hat und wie gesehen, wie der Abraham ihm vertraut hat, da hat Gott das Herz höher geschlagen. Der Abraham war ein Verbündeter für Gott. Ein Freund, ein enger Vertrauter. Ich kann ihm doch nicht verschwiegen, was mein Herz belastet, wenn ich auf Sodom schaue. In Abraham hat Gott so viel Hoffnung gehabt und gesehen. Ein so ein wichtiger Mitarbeiter, kann man auch sagen. Ein enger Freund. Gell, das sind so verschiedene Wahrheiten, die man manchmal nicht zusammenbringt. Ja, wenn wir das übertragen auf den Abraham und den Christus, dürfen wir das, weil wir Abrahams Kind sind. Es heisst auch, dass ich für Gott ganz wichtig bin, ein wichtiger Mitarbeiter. Ja, aber Gott kommt doch auch ohne mich aus. Ich bin doch nicht so wichtig. Auch, das stimmt auch. Und trotzdem bin ich mit ihm ein ganzes Wichtiges gegenüber. Es sind so verschiedene Wahrheiten, wo einfach beide für sich stehen. Gott ist nicht auf dich angewiesen. Wenn dich nicht hat, dann wird er einen anderen Weg finden. Das stimmt. Und doch sind wir für Gott ganz wichtige Partner. Und er hat Hoffnung in uns und möchte es nur mit dir machen, mit mir. Seinen Weg gehen. Wir dürfen dabei stehen und unseren kleinen Beitrag leisten. Aber er möchte uns als Vertraute haben. Enger Freund. Ein enger Freund zeigt sein Herz, teilt seine Pläne und Gedanken. So Gott auch mit dir. Es gibt schöne Bibelverse. Ich habe da unten zwei angefügt. Sprüche 3, 32. Mit den Aufrichtigen hält er vertrauten Umgang. Oder Vers Psalm 25. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Oder anders übersetzt, eine andere Übersetzung formuliert sie so, seine vertraute Besprechung gilt für die, die ihn fürchten. Der Jesaja hat das erlebt, als er im Tempel war und überwältigt war von Gottes Grösse, als er ihn angebetet hat. Und in dieser Begegnung mit Gott, wo er nur den Saum vom Gewand wahrgenommen hat, so bildhaft besprochen, geschildert, hörte, wie Gott mit sich redet. Wen soll ich sein? Wer soll unser Bote sein? Da hörte auch Gottes Herzschlag, Gottes Fragen, Gottes Sehnsucht, Überlegungen und seine Last auch. Gott zieht auch dich ins Vertrauen. Gott möchte auch mit dir so umgehen, seine Gedanken mit dir teilen. Nicht nur du deine ihm, sondern er seine dir. Jesus macht uns zum Freund. Das heisst, auf Augenhöhe. Das ist die eine Wahrheit. Natürlich sind wir ganz klein und Gott gross und so. Und doch ist da auch der Bestandteil. Gott möchte dich als sein Partner, Freund gegenüber und sein Herz dir teilen. Er möchte sagen, wann er denkt, wenn er deine Arbeitskollegen sieht. Er möchte dir sagen, wenn er deine Gemeinde sieht, wie er sein Herz höher schlägt, wenn er deine Gemeinde vor Ort sieht, was er für Potenzial drin sieht, was für Gedanken von der Hoffnung, von der Freude, vom Frieden er hat. Er möchte seine Gedanken mit dir teilen. Er möchte seine Gedanken mit dir teilen, die Gedanken, die er über dich hat. Er möchte seine Gedanken mit dir teilen. Sein Wort, seine Kraft, seine Pläne. Er möchte dich einweihen in seinen Ratschluss. Er möchte jetzt auch schon die Gemeinschaft leben, die er verloren hat, dortzumal beim Sündenfall. Und durch Jesus bist du wieder in die Würde hineingenommen, in die Familie Gottes. Öffne dein Herz. Durch den Heiligen Geist kannst du davon erfahren. In der Stille, wenn du betend durch die Strasse laufst. Wenn du im Auto die Radioberieselung mal abstellst und bewusst auch dort die Stille suchst. Wenn du anderen zulässt, du bettend fragst, was möchtest du sagen, Gott? Was denkst du dazu? Versuch auf die Antenne auszufahren. Das heisst auch nicht, dass auf Knopfdruck dann Gott antwortet oder etwas sagt. Aber versuch, den Sinn, den Gott dir gegeben hat, oder Heilige Geist, wach zu halten. Zu lassen im Herzen. Manchmal schwiegt er, ist okay. Aber heb Interesse, noch viel mehr. Und dann kommt's zum Gebet. Zu dem Gebet, zu dem Zwiegespräch. Und wir möchten jetzt reinlassen, das Zwiegespräch von Gott mit dem Abraham, beziehungsweise vom Abraham mit Gott. Das ist ein Wechselgespräch. Ich glaube, das ist etwas, wo Gebet ausmacht. Übrigens, überhaupt das erste Fürbittegebet in der Bibel. 1. Mose 18, 20 bis 33 möchten wir lesen. Möchte ich euch vorlesen. Darum sagte der Herr zu Abraham, die Klagen über die Menschen von Sodom und Gomorra nehmen kein Ende. Ihre Schuld schreit zum Himmel. Ich gehe jetzt dorthin, um selbst nachzusehen. Wie das Gott nicht schon wüsste. He? Aber Gott neigt sich ab wie der Mensch manchmal im Reden. Ich gehe selbst dorthin, um selbst nachzulesen. Ich will wissen, ob die Vorwürfe stimmen und die Leute es wirklich so schlimm treiben, wie ich gehört habe. Die beiden Begleiter gingen weiter in Richtung Sodom. Nur der Herr blieb noch mit Abraham zurück. Abraham trat näher heran und fragte, Herr, willst du wirklich rechtschaffene und gottlose Menschen zusammen vernichten? Vielleicht findest du ja 50 Leute in der Stadt, die nichts Böses getan haben und dir dienen. Willst du die Stadt nicht um ihretwillen verschonen? Lass nicht zu, Herr, dass der Schuldlose genauso sterben muss wie der Schuldige. Es wäre nicht recht, beide gleich zu behandeln. Du bist der Richter der ganzen Welt und du kannst doch nicht gegen die Gerechtigkeit verstoßen. Da erwiderte der Herr, wenn ich in Sodom 50 Unschuldige finde, werde ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Abraham aber ließ nicht locker. Ich habe es nun einmal gewagt, mich einzumischen, obwohl ich nur ein vergänglicher Mensch bin. Siehst du, der kleine Mensch, oder? Und doch redet er mit Gott als Partner. Er ist sich bewusst, wer Gott ist und er. Und doch das vertraute Zwiegespräch. Dass ich nur ein vergänglicher Mensch bin, nicht viel mehr als Staub und Asche. Angenommen, es gibt bloß 45 Menschen, sagt Abraham, die kein Unrecht getan haben. Willst du wegen der fehlenden 5 die ganze Stadt zerstören? Nein, bekam er zur Antwort. Wenn ich 45 finde, verschone ich die Stadt. Abraham tastete sich noch einen Schritt weiter. Und wenn es nur 40 sind? Gott versprach, auch dann vernichte ich die Stadt nicht. Bitte werde nicht zornig, wenn ich weiterrede, bat Abraham. Vielleicht gibt es nur 30 dort. Selbst dann werde ich es nicht tun. Abraham setzte zum 5. Mal an. Ich habe es nun einmal gewagt, Herr, mich einzumischen. Angenommen, es sind nur 20. Gott antwortete, dann werde ich die Stadt trotzdem verschonen. Mein Herr, sagt Abraham, bitte werde nicht zornig, wenn ich zum Schluss noch einmal spreche. Was wirst du tun, wenn dort nur 10 unschuldige Menschen wohnen? Wieder versprach Gott ihm, die 10 werden verschont bleiben und ebenso die ganze Stadt. Nachdem er dies gesagt hatte, ging er weiter und Abraham kehrte zu seinem Zelt zurück. Dem Gebet sehen wir, und so möchte ich dann auch Abschlüsse über die Thematik dem Gebet sehen wir 2 grosse Wahrheiten. Die erste ist, Gott lässt mit sich reden. Mit Gott dürfen wir fighten, ringen. Einmal, wie es der Abraham eindrücklich macht, dass er Gott erinnert an seine Gerechtigkeit. Wir beten, sollen auch so beten. Wir sehen so andere, zum Beispiel Prophet Daniel macht so stark, erinnert Gott an Barmherzigkeit. Gott, du bist doch barmherzig und gnädig. Gott, du bist aber auch gerecht. Das kann doch nicht sein. Und dass wir so das vor Gott bringen. Ein Gebet, das andauert, das beständig ist. Der Abraham, der sich nicht abgibt mit dem schwierigen Zustand, mit der Not, mit dem angekündeten Gericht. Jesus erzählt von der Witwe, die ihre eigene Angelegenheit beim Anwalt nicht locker lässt, bis er sich um ihre Belange kümmert. Gott ermutigt auch dich, uns, ausdauernd zu beten. In der Bibelübersetzung steht über dem Gebet der Titel, das ist später eingefügt worden, aber manchmal eine schöne Aussage, da steht, lasst Gott keine Ruhe. Wir dürfen Gott nerven und ihm keine Ruhe geben. Gott wird so ernst genommen, wir reden mit ihm, wir ringen mit ihm, in dieser Ehrfurcht, im Wissen, mit wem wir es zu tun haben. Es gibt immer Grund, darum auch in hoffnungslosen Situationen zu beten. Es gibt durch das, weil wir wissen, mit wem das wir es zu tun haben, und weil wir wissen, weil Gott mit sich reden lassen und wie er bedrängt werden darf, gibt es keine ausweglose Situation, keine hoffnungslose Gebetsgegenstände, wie man möchte sagen. Gott kann und wir dürfen Gott bestürmen. Und das ist einfach auch ein Impuls für unser Gebet, für dein Gebet. Grosse Gebete zu beten. Bei unseren Gebetszusammenkünften am Dienstag. Grosse Gebete zu beten. Hartnäckig zu beten. Gott lässt mit sich reden. Und dann noch das Zweite, und das passt nämlich noch ganz gut zusammen. Schaut, Gott anerkennt Stellvertretung. Das ist für uns ein bisschen fremd geworden. Aber der Abraham hat das gekannt. Allein eben auch mit dem Opfer bringen. Schaut, wenn man da überlegt, Gott sagt, wenn nur 10 Menschen in dieser Stadt sind, wohnen, wo Gott ernst nimmt. Und dann noch in einer Stadt, wo Kriminalitätsrate und weiss was alles, Korruption und Perversion, allem riesengroß ist. Nicht mehr aushaltbar. Durch die 10 Menschen wird die Stadt verschont. Reicht es, dass das Gericht noch nicht über die Stadt einbricht? Nur 10 Menschen. Abraham erkennt das Prinzip der Stellvertretung. Das kennen wir bei uns ja nicht mehr gross, oder? Also, wer ist schon für den anderen verantwortlich? Wer übernimmt schon, weiss wie, die Konsequenz und Buß und weiss, was der andere alles eingebracht hat? Bei den eigenen Kindern schon, oder? Eltern sind dann auch vom Gesetz verantwortlich, gegenüber den Minderjährigen auch nicht stehen. Aber sonst schon. Sagt ja, jeder ist seines Glückes Schmied. Das ist eigentlich ein sehr egoistischer Satz, oder? Irgendwie, jeder soll einfach selber seinem Glück nachrennen und muss sich nicht kümmern um die andere Geschichte. Stellvertretung kennen wir nicht mehr. Dabei ist Stellvertretung der Freiwillige, nicht vom Gesetz her, ein so ein starker Ausdruck von Liebe, von Treue, von Bindlichkeit, wo genau das Programm von Gott ist. Jesus hat ja gesagt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Stellvertretung. Und der Abraham sagt, wenn noch 50 in dieser Stadt sind, fang mit dem an. Das ist eine größere Stellvertretung. Magst du denn nicht irgendwie leiden, dass die Stadt verschont wird? Und Gott sagt, Stellvertretung, jawohl. Es wird gehen. Ich weiss nicht, wenn der Abraham weitergebetet hat, Herr, wenn es nur 5 wären, er bricht ab das Gebet. Irgendwie, sein Glauben ist nicht grösser oder wie auch immer. Sie werden gerettet. Lots Familie wird aus der Stadt gerettet, wie man dann weiterlesen.
Aber Gott liebt Stellvertretung, weil das sein Programm ist. Und es gibt einen, es langt nur einen, um das Gericht abzuwenden. Jesus in Jesaja 53 ist schon die Rede von ihm. Wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wegen dem einen Stellvertreter darfst du und ich, wenn das Glauben annimmst, darfst du auch zu einem Stellvertreter werden in dieser Welt. Und ich finde das ein mega starkes Bild, wie so viel Übertragung. Ich habe die Freiheit, die 10 Unschuldigen. In Christus sind wir unschuldig. Nicht, weil wir keinen Fehler gemacht haben, aber weil uns vergeben ist. Nur 10 reichen aus, um ein Unheil abzuwenden. Auf den Ansatz, den Gedanken. Man könnte ja sagen, ja, als Kirche sind wir einfach immer noch zu klein. Wir können nichts bewirken. Gott schaut die Welt an und sieht seine Brut, seine Gemeinde. Und wir merken ja, die bedrohlichen Ereignisse und Drohgebärden auf dieser Welt nehmen ja rasant zu. Wie viele Politiker sagen, sie sind noch nie so im Abgrund gestanden. Die Angst nimmt zu. Ich glaube, es wird noch eine Zeit geben, wo Menschen neu aufhorchen und Halt suchen und offen werden, doch noch an Jesus nicht vorbeizugehen. Was auch Gott vorhat. Die Gemeinde Jesus auf dieser Welt hat ganz einen wichtigen Auftrag. Und kann noch lange das Gericht abwenden, aufhalten, damit viele Menschen Jesus dürfen finden. Nicht, weil die Kirche besser ist. Nicht, weil wir nicht schuldig geworden sind, aber weil unsere Schuld gezahlt worden ist durch den einen Stellvertreter. Und so haben wir ganz eine wichtige Stellung, dass das sogar Leute, ich habe da gerade ein Ding gelesen, im Vorfeld vom Forum von christlichen Führungskräften in Fribourg, 9. 10. März, wie der Nationalratspräsident Dominique de Bumin sagt, wie Christen und christliche Führungskräfte, Menschen, die in der Verantwortung stehen und im Glauben stehen, dass sie Lokomotiv sind von der Hoffnung. Und ich träume davon, dass wieder neu auf die Kirche geschaut wird, wo Politiker anfangen zu rufen und sagen, Kirche, betet für unsere Aufgabe. Betet, dass wir die richtigen Entscheidungen fällen. Und wo es auch nicht gehört wird, durch unsere Fürbitte, durch uns Anstehen, dürfen wir ein Gericht aufhalten und Gelegenheit geben, dass Menschen Jesus finden. Gott hat dich auch zu seinem Vertrauten erklärt. Gib ihm die Chance, in dein Herz zu reden. Gib ihm die Chance, dass er sein Herz dir öffnen kann. Heute, morgen, auf dem weiteren Weg. Er kennt Herzen und er weiß alles in deinem Leben. Darum zeigt er auch sein Herz. Nutz das. Fahr deine Antennen aus. Und sei dir wieder bewusst, durch das Wort Gottes, durch die Erinnerung vom Heiligen Geist, wie wichtig, wie unentbehrlich du bist. Allein durch dein Dasein. Ich bin gestern, habt ihr gesehen, ich war beim Coiffeur. Hat mich kurz geschnitten da, ja. Jemand da im Dorf. Von einem fremden Land und so weiter, wo ganz gebrochen Deutsch geredet hat. Und, ich bin dort gesessen und habe einfach für den Mann die ganze Zeit gebetet. Ich wusste, wenn ich jetzt soll, Glauben reden so irgendwie, braucht einen Anhaltspunkt. Ich habe für ihn bettet und habe mich bedankt. Und habe ich das Trinkgeld da gegeben und habe nachher God bless you gesagt. Und so. Und während dem Haarschneiden, zuerst war es oft finster gewesen, während dem Haarschneiden hat er immer mehr ist immer lebendig war im Schneiden da. Nein, aber er hat wirklich angefangen zu strahlen. Je nachher mit der Zeit das Strahlen von dem Mann gesehen und gesagt, Gott wirkt einfach, dass er irgendwann merkt, da ist eine Macht da, da ist etwas da, wo der Mann braucht, so wenig verdient, wo da ist in der Fremde und versucht, eine Existenz aufzubauen. Vielleicht hat Gott etwas vor, vielleicht ist bei ihm etwas gesetzt worden, aber einfach unsere Präsenz. Da ist ein Reich Gottes. Da ist Gott da. Da gehen wir doch so mutig in die Zukunft. Miteinander oder dann auch einzeln. Ich möchte noch beten. Wir danken dir für die Station auf dieser Glaubensreise. Wir möchten auch unserem Weg mit dir, Jesus, einfach auch in das hineinkommen. Noch mehr in das hineinkommen. In das Bewusstsein, in die Perspektive, in die Stellung, die eine, dass wir Gesandte von dir sind, Stellvertreter Christi. Und allein wie uns durch unsere Präsenz einen Unterschied ausmachen. Und danke, darf man deine Freunde sein, ziehst du unser Vertrauen. Und deine Flüstern stimmen, deine leise Gedanken im Herz Jesus, die möchten wir noch mehr hören. Im Gebet. Lass das Gebet noch mehr Zwiesprache sein. Wie können wir einfach dich volltexten und geben uns dann zufrieden, wenn wir vieles dir gesagt haben. Aber lass das Gebet mehr eine Zwiesprache sein und eine Einbahnstrasse. Dass wir merken, was dich bewegt. Du möchtest mit uns reden. Wir möchten dir neue Gelegenheiten geben und möchten das auch festmachen heute und dir erklären, Jesus, wir möchten dein Vertrauen, dass ich danke, dass du uns so achtest. Uns kleine Geschöpfe. Merci, Jesus. Segne jedes Einzelne auf seinem Weg. Amen.